ARD.
Und süchtig. Wir sind wieder da. Mir wurde gerade von Hagen gesagt, ich soll unbedingt sagen, ARD Audiothek 18 Uhr am Mittwoch.
Weil mir gesagt wurde, dass wir das sagen sollen. Ja. Das weißt du doch.
Jetzt,
du weißt doch,
wie jetzt, jetzt habe ich das auch gesagt.
Hier sind uns Leute im Nacken, die das immer wieder, also naja, dass wir das sagen.
Und die Stimme gehört Hagen Decker, meinem wundervollen Kollegen. Hagen, ja. Wie geht's dir heute?
Hallo, geht so.
Geht so, ja. Aber du, bevor wir irgendwas machen, wolltest du ja noch gerne das Sucht und Süchtig.
Org-Team.
Genau, herzlich
willkommen im Sucht und Süchtig Org-Team. Auch da gibt's Menschen, die uns darauf hingewiesen haben, Dinge zu sagen. Aha. Man könnte jetzt fast uns unterstellen, wir hätten gar keine eigene Meinung mehr. Aber
das ist ARD.
Also ist das nicht, nee, das ist ja nicht ARD, das ist FKP Scorpio, liebe Grüße. Ja, hallo erstmal auch von mir, schön, dass ihr wieder da seid. Im Sucht und Süchtig Org-Team möchte ich nur auf unsere Live-Termine dieses Jahr noch hinweisen. Mhm. Das haben wir die letzten 3 Monate gar nicht gemacht groß und da wurde gesagt, sag das doch mal durch. Jetzt feuere ich das jetzt einfach mal ab. 24.09. sind wir in Essen, 25.09. Bielefeld, 18.10. Hannover, 19.10. Hamburg, 20.10. John, 2 Jahre Sucht und Süchtig, die große Jubiläumsshow im Babylon Berlin. Mit viel Live-Musik, so viel können wir schon sagen. 6.11. München, 21.11. Leipzig, 3.12. Stuttgart und 4.12. in Freiburg. Es gibt noch wenige Karten. Also haltet euch ran.
Kommt gerne vorbei, genau. Und ansonsten auch noch eine kleine Sache, und zwar lief am letzten Freitag, am 14. Sounds and Stories meets Sucht und Süchtig Part 2 mit mir und MC Lücke, einer waschechten Radiolegende.
Das kann man so sagen, ja.
Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen, und da könnt ihr in der ARD Audiothek auch gerne mal reinhören.
Und das war das Sucht und Süchtig.
Ja, Org-Team.
Genau, okay. So, Befindlichkeit, fang du mal an.
Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich habe momentan viel zu tun. So schafft da auch das meiste, sag ich mal. Ich merke halt immer wieder, dass ich noch viel, naja, was heißt lernen muss, aber dass so diese zwischenmenschliche Kontakte halten und damit richtig umgehen, dass da viel in der langen Konsumzeit irgendwie ich einfach viel verpasst habe. So, oder beziehungsweise nicht den richtigen Umgang mit habe oder automatisch vielleicht auch, also nicht automatisiert, das tue, immer was angebracht ist. Also nicht, ist nichts Blödes, aber ja, das ist so ein allgemeines Problem von mir. Aber ansonsten geht alles irgendwie schön voran. Gerade mit den Kids ist alles auch einfach super und macht viel Spaß. Und das Wetter ist auch sehr schön, auch gerade heute Morgen. Und das motiviert mich auf jeden Fall. Mir geht's ganz okay insgesamt.
Erzähl doch von deinem Elektroroller.
Ja, ich habe mir so einen E-Roller gekauft und das ist ganz wundervoll, weil das nämlich ein bisschen tiefer geht, als es erstmal wirkt. Und zwar ist es so, dass das für mich so die erste größere Anschaffung ist, einfach seitdem ich clean bin, beziehungsweise seit davor waren ja meine großen Anschaffungen immer Drogen. Und jetzt so ein Transportmittel zu kaufen, ich habe meinen Kindern auch welche besorgt irgendwie, und es fühlt sich einfach erwachsen und richtig an, solche Dinge jetzt tun zu können. So ganz viele Jahre war es mir einfach gar nicht möglich, irgendwie ein paar hundert Euro auszugeben für etwas. Natürlich muss ich jetzt dann auch irgendwie kurz drauf sparen und so, aber einfach das zu tun und diese, ja, das spielt auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit rein, auch wenn es sich jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben anhört.
Selbstwirksamkeit mit dem E-Roller, ne?
Ja, es hört sich vielleicht blöd an.
Also bist du richtig selbstwirksam gefahren?
Ich fahre super selbstwirksam durch die Gegend.
Also, nee, ja. Ich verstehe das.
Naja, es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl für mich und auch vor den Kids sozusagen jetzt ein Vater zu sein, der auch Besorgungen machen kann und anders da ist einfach, macht für mich einen ganz großen Unterschied und fühlt sich halt absolut super an. Ja, und da ziehe ich ganz viel Kraft raus, auf jeden Fall.
Schön.
Da freue ich mich sehr drüber. Hast du ja gemerkt.
Erzähl ich
ja auch dir ab und zu mal.
Ja, die E-Roller-Thematik ist öfter Thema.
Ja, ich fand es einfach super. Also ich kann das sehr empfehlen. Zwar ist meiner jetzt sofort direkt in der Werkstatt erstmal.
Aber letztens beim Caritas-Auftritt in Bremen, da ging es auch nur 20 Minuten um den E-Roller. Also ich unterstütze das.
Es ist so diese Komponente, dass das halt wirklich was in mir macht, das ist halt schön und ich genieße das sehr. Und
man muss auch mal wirklich rausstellen, dass man natürlich eine Anschaffung für 200-300 Euro vorher niemals tun konnte. Mhm. Allein dieser Punkt dieses Kaufens war ja nie möglich. Also du und ich hatten ja nie 200 Euro übrig.
Nee, genau.
Und wenn, dann war ja ganz klar, wo die hingehen.
Ja.
Die waren ja auch schon vor Tagen geplant. Also ich weiß noch, dass man hatte ja nie auf einmal 200 Euro, sondern man wusste ja immer schon wahrscheinlich eine Woche vorher, da und da kommen 200 Euro und dann war der Tag natürlich sowieso schon im Eimer, ja. Weil man dann intoxikiert mit Fenster zu in einer dunklen Ecke saß, ja, alleine. Und so waren das ja sehr viele Tage der letzten Jahre, wenn man mal 200 Euro hatte.
Auf jeden Fall, also das meine ich auch vollkommen ernst, dass diese Anschaffung halt wirklich auf einer Zufriedenheitsebene ganz viel mit mir macht. Mhm. So, ich sage ja oft, das ist jetzt auch immer so ein bisschen überspitzt, aber ich empfinde es ja so, dass man in der krassen Konsumzeit sozusagen ganz viel seiner eigenen Menschlichkeit irgendwie bei der Droge lässt erstmal, ja, oder da halt parkt irgendwie und sich die dann zurückholt, wenn man halt nicht mehr im Konsum steht. Also einfach, weil diese Beziehung zur Substanz, so man agiert ja gar nicht mehr als man selbst in dem Sinne, ja, und also natürlich ist man noch Mensch, aber ne, dieses Dynamische, so, das ist ja dann nicht mehr. Es geht ja nur in eine Richtung.
Ja.
Und, worauf wollte ich jetzt hinaus?
Verdammt. Oh, schön, Herr Kuck hat den Faden. Ja, schön, dass dir das auch mal passiert, ja.
Nein, aber, achso, genau, und jetzt, diese, um die Menschlichkeit, genau, und genau das ist es ja, dass man dann wieder sozusagen einfach, normal agieren kann, sich Dinge anschaffen kann, vernünftig einkauft, vernünftig für sich sorgt. All diese Dinge passieren ja erst, sobald man nicht mehr im aktiven Konsum steckt, ja. Und das spüre ich gerade sehr und ich bin sehr, sehr glücklich und meine Kids sind auch sehr, sehr glücklich darüber.
Ah, das
und
ist schön.
Das ist einfach schön, genau. Und was auch ganz schön war am Wochenende, ich bin mit meinen Kids zu meinen Eltern, auch gerade meine Kleine, wie gern die einfach momentan auch einfach kuschelt, ist so süß, ja. Das ist so, kaum chill ich mich kurz aufs Sofa, kommt sie angesprungen, legt sich auf mich drauf und sagt halt, Papa, lass kuscheln. Und egal wie warm es ist, dann wird gekuschelt. So, und das ist einfach, es ist sehr schön und macht mir ganz viel Freude.
Schön.
Und ja, genau. Und ja, wie gesagt, auch die Show mit M. Zilliqa hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet. Das war eine schöne letzte Woche, auch tolle Live-Auftritte.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe die Folge auch gehört, fand ich super, hat mir sehr gut gefallen. Sucht und Süchtig, Sounds and Stories, Beats, Sucht und Süchtig, Part 2. John Cook zu Gast jetzt in der ARD-Audiothek. Genau. Da freuen sich jetzt auch alle Redakteure, dass ich das nochmal gesagt habe.
Ja, aber hört euch auch Part 1 nochmal an, mit Hagen Decker übrigens.
Ich war auch mal zu Gast. Vielleicht auch nicht so schlecht.
Nee, hört euch das mal.
Zu meiner Befindlichkeit, ich versuche die mal ein bisschen kurz, ich versuche sie kurz zu halten, weil wir wollen ja heute noch über Musik sprechen, John.
Ja, genau.
Das ist die Folge, wo wir mal ein bisschen durchgehen, wie sind wir musikalisch sozialisiert und was hat das eigentlich mit dem Konsum zu tun gehabt hier und da. Ja. Meine Befindlichkeit. Erstmal kann ich das unterschreiben fühle ich das sehr, wenn du das mit den zwischenmenschlichen Beziehungen sagst. Wir haben, glaube ich, gestern auch darüber telefoniert. Ja. Und ich wohne jetzt ja seit 2 Wochen in der neuen Wohnung und die ist sehr abgeschieden. Und habe ich sehr viel in den Himmel geguckt, tatsächlich, weil ich den Himmel sehe von dort. Man guckt gar nicht mehr so oft in den Himmel, wie man manchmal denkt.
Ja, eigentlich fast nie.
Ja, und dann ist mir auch was aufgefallen, dass ich natürlich... Ja, jetzt im Genesungsprozess, in der Clean-Zeit hat sich ja vieles bei mir konzentriert auf das Verhältnis zur Ex-Partnerin und natürlich zu den Kindern, dass das überhaupt wieder hergestellt wird und passiert. Und das ist ja so auf einem guten Weg mittlerweile. Und auch vielen Dank an alle Beteiligten. So, das macht mich sehr glücklich, habe ich ja schon thematisiert öfter. Und auf der anderen Seite, was mir aber auch bewusst geworden ist, dass die Thematik der restlichen Freundschaften genauso kompliziert ist.
Ja.
Freundschaften pflegen, Freundschaften halten, aber auch natürlich, dass man die Freundschaften zerstört hat, ja. Wir telefonieren regelmäßig, wir sind ja co-abhängig. irgendwie schon. Aber wir sind Freunde und arbeiten zusammen und versuchen das gut hinzukriegen. Und das klappt auch. Und das finde auch danke an dich, denn es ist gar nicht so einfach, glaube ich. Oder das weiß ich auch, wenn man befreundet ist, wenn man dann auch zusammenarbeitet.
Mhm. Machen wir ganz gut.
Denke auch.
Danke auch.
Genau, fühle ich auch. Aber mir ist aufgefallen natürlich, dass das ist jetzt wieder nicht Opferrolle oder Jammern, sondern das ist einfach meine Befindlichkeit, ja, dass da aber trotzdem erstmal dann niemand groß anders ist, den ich eigentlich treffe.
Ja.
Also das ist schon, das ist mir so letztens, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen versimpelt, wenn man so, ja, wie kann dir das einfach so auffallen, aber es ist mir einfach so aufgefallen tatsächlich, dass ich eigentlich die Kinder sehe, dich sehe, meine Partnerin sehe, mit der ich zusammen wohne,
ja.
Und dann, wen habe ich die letzten 3 Monate getroffen? Niemanden.
Ja.
Niemanden.
Ja, krass.
Und doch niemand angerufen und ich aber auch nicht.
Hm.
Und das ist, glaube ich, was ich gerne ändern möchte. Merke aber auch, dass das mit den Freunden der Vergangenheit, die ich zu meinen 3, 4, ja, also man hat ja, glaube ich, also ich habe, glaube ich, 3 feste Freunde oder enge Freunde, beste Freunde vielleicht, wenn man so sagt, dass aber auch das ganze Verhältnis schon auch sehr kaputt ist. Ne? 2 davon waren ja mal hier in der Sendung, hat man ja auch gehört, dass das nicht ohne war und was ich da so abgezogen habe und vielleicht sind das auch Sachen, die auch nicht richtig heilen können mehr oder das auch noch Zeit braucht. Und ich glaube ich aber auch da die letzten 2 Jahre, seitdem ich clean bin, vielleicht auch aufgrund meiner, ich war ja auch busy mit anderen Dingen.
Ja, man ist ja auch mit sich selber beschäftigt.
Ja, ja, das und dass ich aber da auch gar, also ich habe vielleicht Sachen erwartet, die gar nicht passieren konnten.
Ja.
Also warum sollen die sich jetzt aber wieder bei mir melden? Ich habe mir die Leute alle vorher 5, 6 Jahre angelogen. Ja, und ständig nach Geld gefragt. Und ich glaube, da habe ich viel kaputt gemacht und das wurde mir die letzten 2 Wochen klar. Muss man wirklich sagen, weil ich jetzt da auch erst Kapazitäten habe, mal eine tiefe weiterzugehen als Ex-Partnerin und aktuelle Partnerin. Was ist denn da sonst noch in meinem Leben? Und das hat mich doch sehr traurig gemacht. Ja, und dass ich das auch noch kaputt gemacht habe natürlich und dass das jetzt auch nicht ohne wieder ins Lot geht. Ja, das hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen einsam, oder man hat dann so ein kurzes Gefühl von, oh, ja, wieso habe ich eigentlich keine Freunde mehr?
Durch ganz kurz.
Das hat mich doch sehr traurig gemacht. Ja.
Das glaube ich total. Ich habe mich letzte Woche irgendwann mal getroffen mit 2 Leuten von damals, 2 Brüder, Mani und Juli. Die Grüße gehen raus. Ganz, ganz tolle Leute. Juli auch ein ganz toller Musikproduzent. Axis 777 heißt er in seiner Mucke. Ein toller Typ. Und das sind 2, mit denen bin ich quasi aufgewachsen. Wir haben uns auch Jahre nicht gesehen, ja, mal ganz kurz irgendwie so über den Weg gelaufen. Und es war so schön, mal wieder sich zu treffen irgendwie und mal so auszutauschen, aber halt gleichzeitig so ein bisschen fremd irgendwie. Ja, also nicht, die waren mir nicht fremd, sondern so dieses normale Austauschen sozusagen, ja, was ja doch viele Jahre so nicht passiert ist. Klar, wir tauschen jetzt ständig mit Leuten aus, aber es geht eigentlich immer um Sucht. Und das war schon, es war wunderschön, aber es hat super lang gedauert, bis es jetzt überhaupt erst dazu kam. Die wollten sich schon ganz oft mit mir treffen und ich habe das immer irgendwie nicht hinbekommen. Aber es war, ich hoffe, da kommt jetzt ein bisschen so ein Stein ins Rollen.
Mhm.
Und da vielleicht ja bei dir ja auch. Also ich glaube, es ist auch so, ne, man muss da so aktiv irgendwie die Dinge angehen.
Klar, klar.
Aber bei denen habe ich mir man das auch nicht
ja
versaut.
Man muss ja auch geben, um zu nehmen, ja klar. Aber dieser Suchtaspekt ist halt auch eine Sache. Ich habe ja ein paar Mal Menschen auch getroffen und es ist halt dann schwierig. Ich würde halt gerne immer meine Krankheit erklären. Unbewusst möchte ich das halt, um natürlich auch mein Verhalten der Vergangenheit zu erklären, ja, nicht zu rechtfertigen, sondern es ist aber auch schwierig halt auch im aktuellen Prozess, ja, weil für mich geht's ja täglich darum, nicht zu konsumieren.
Ja.
Das ist ja immer das Ziel Nummer 1 des Tages und es ist natürlich auch völlig okay und gerechtfertigt, dass nicht jeder diesen Kampf nachempfinden kann und verstehen kann, ja, warum manche Sachen dann eben bei mir nicht so direkt auf der Uhr sind, weil ich ja vor dieser Sache, die für andere Menschen eine Normalitätsaktion ist, kommt ja die bei mir erst an 5. oder 6. Stelle.
Ja.
Weil ich ja Position 1 bis 3 ist damit belegt, heute nicht zu konsumieren. Naja, deswegen machen wir auch die Sendung hier, weil es ja auch darum geht, dass das ja auch kein einfacher Kampf ist. Ja, und der behindert mich schon manchmal auch daran, mehr zu machen, als ich eigentlich könnte. Also das dazu. Also ich fühle das sehr und da muss man mal gucken. Es ist halt auch wie alles einfach ein Prozess. Ne?
Ja, total.
Und aber es ist echt nicht einfach, wenn man auf einmal merkt, ja, krass, eigentlich bis auf die Sachen, die wir von, also eigentlich habe ich gar keinen sozialen Kontakt.
Ja,
das ist schon eine heftige Erkenntnis gewesen der letzten Tage.
Ja, klar. Ja. Es braucht halt mega viel Geduld einfach auch jetzt für diesen ganzen Prozess. Müssen wir durch.
Und ich wollte, das zweite ist, dass ich meine Instagram-Pause mache. Ich werde die App löschen und auf dem alten Handy Da habe ich ja mal einige bekommen vor ein paar Monaten, vielen lieben Dank, als ich kein Handy hatte. Ja. Habe ich noch ein altes und werde dann einmal in der Woche das dort anmachen, um die Post zu machen und so. Aber ich kann nicht mehr im Moment täglich lesen, da es mich zu sehr mitnimmt. Und zwar damit meine ich jetzt nicht die vielen positiven Nachrichten, sondern die doch oft in meine Richtung schießen. Es ist einfach so, ich habe versucht, die letzten Monate das abprallen zu lassen, aber du hast es eben gelesen, weil du auch den Leuten antworten willst, die dir schreiben. Ja. Und dann liegst du aber abends im Bett und wenn jemand nach dem Live schreibt, ich fand dich beschissen und unsympathisch, dann versucht man das, aber du hast das ja gelesen und das zahlt halt direkt ein auf ich kann nichts, ich bin nichts wert, auf meinen alten Glaubenssatz. Ja. Ob derjenige das so wollte oder nicht, ist ja erstmal dahingesagt oder warum man mir das sagen muss unbedingt. Das ist ja alles erstmal dahingestellt. Aber das arbeitet in mir und ist dann wie ein Inception. Ja? Das ist ein Gedanke oder ich habe eine Information, dass ich scheiße bin. Und ja, kann man sagen, lass es doch nicht an dich ran. Habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Es arbeitet in mir und führt am Ende tatsächlich zu einer Art Suchtdruck. Ja, wenn es auf den negativen Glaubenssatz einzahlt. Und dann möchte man ja, aufgrund meiner Erkrankung und der letzten 15 Jahre, möchte ich dann eine Lösung haben, eine Funktion. Und das ist dann die Droge. Und ich habe gemerkt, die letzten Wochen, als sich das auch wieder gehäuft hat, ich weiß gar nicht warum, dass ich da eine Pause machen muss. Und wer mir schreiben möchte, der kann das gerne per E-Mail tun, denn da kam dann tatsächlich noch nie eine böse Nachricht. Hm. Die Adresse habe ich hier oft genug erwähnt. Und das wollte ich auch nochmal kurz mitteilen. Wundert euch nicht, wenn ich erstmal vielleicht 2-3 Monate bei Insta nicht antworte. Ja.
Ganz genau.
Verdammt. Ich glaube, ja, nee, und dann noch ganz kurz. eine Sache habe ich noch. Come bring it on. Ich hatte letzte Woche Clumsy Hagen. Das wollte ich auch teilen. Ich hatte eine Ohrenentzündung. Die ist jetzt heute wieder besser geworden. Tatsächlich eine ganze Woche sehr, sehr starker Druck. Hm. Hatte ich ja schon mal vor ein paar Monaten. Muss ich vielleicht mal zum HNO-Arzt. Und dann bin ich aber beim Umzug mit meinem kleinen Zeh gegen so ein Tischbein gelaufen, ja, angebrochen.
Wirklich?
Ja, ja, ich konnte 2-3 Tage nicht richtig laufen. Und dann bin ich damit noch die halbe Treppe runtergefallen auf meinen Rücken. Also Clumsy Hagen hat alles gegeben. Ja,
das war wirklich dich bemüht.
Ich war wirklich körperlich, also ich seelisch und körperlich war ich diese Woche angenockt, kann man sagen. Also ich bin nicht die ganze Treppe, ich bin so 3-4 Stufen, aber schon, weißt du, Socken ausgerutscht, Holztreppe.
Nicht gut.
Das war's, Clumsy Hagen war da. Ich weiß übrigens auch erst seit kurzem, dass deswegen Clumsy Schlumpf so heißt.
Ja.
Wusstest du das?
Clumsy ist mir ein, also ja. Das
Clumsy halt. Ich bin auch Clumsy. Liebe Grüße an alle da draußen, die auch Clumsy sind. Das wollte ich nochmal sagen.
Ihr könnt ja alle mal zusammen Clumsy sein.
Magst du uns mal reinholen mit deinem Grundgedanken? Das war dein Vorschlag zu dieser Folge. Also das ist immer so, dass wir haben oft zusammen, man kann wirklich sagen, wir haben sehr oft den Moment gehabt, dass wir uns das gleiche Thema vorgeschlagen haben schon für nächste Woche. Das ist sehr oft passiert schon, weil wir irgendwie in unserem Genesungsprozess vielleicht an einem ähnlichen Punkt waren. Das ist ja auch Teil des ganzen Konzeptes hier. Und dazwischen kommen eben Sachen, dass wir uns so schreiben, ey, guck mal hier, was ist mit dem Thema? Was ist mit dem Thema? Und letzte Woche hast du geschrieben, ey, ich würde unbedingt gerne mit dir über Konsum und Musik sprechen.
Ja.
Fand ich natürlich ganz toll. Und jetzt vielleicht eine Einleitung von Jungkook. Wie ist dieser Gedankenprozess entstanden, das mal zu thematisieren?
Naja, wie der entstanden ist, kann ich gar nicht so konkret sagen. Ich möchte schon sehr lange darüber sprechen. Für mich hat Musik sehr viel mit dem Konsum in meinem Leben zu tun. Ich habe schon als Jugendlicher, bevor ich das erste Mal in meinem Leben Cannabis konsumiert habe, hing schon in meinem Zimmer so eine riesige Bob Marley-Fahne und auch so ein großes Poster, wo so drauf stand, völlig dämlich eigentlich, da stand so drauf, in Weed we trust, und das war wie so eine Dollarnote, aber halt so alles mit Cannabis-Symbolik, weil ich habe Reggae halt so krass geliebt. Mhm. Also das ist jetzt nur so als kleine Anekdote, ja, da steht sie hinter, aber irgendwann darauf bin ich dann, also relativ kurze Zeit später, hatte ich dann auch meinen ersten Cannabiskonsum und habe das für mich direkt mit Reggae gekoppelt irgendwie. Ja, ich habe da sehr viel, ich habe so Gentleman gehört, Patrice habe ich sehr viel gehört, Seed und sowas dann auch. Also so in diese Richtung. Und der Hip-Hop, den ich gehört habe, der war ja auch oft auch in den Texten schon sozusagen drogenrelated. Mhm. Alle musikalischen, was heißt musikalische Vorbilder, ist falsch, aber die ganzen Musiker, die ich gefeiert habe, hatten viel Bezug zu Substanzkonsum. Einfach schon von Anfang an mehr oder weniger. im Hip-Hop ja wie gesagt eh, ne, aber dann auch in diesem Reggae und dann, als ich dann noch angefangen habe, mehr so elektronische Musik zu hören, da war das dann auch schon stark in Verbindung mit diesem, das Bild für mich zum Beispiel, was auch bei Elektro oft so war, ist so irgendwo in Berlin auf dem Dach mit Bier und Cannabis und vielleicht noch irgendwelchen immer anderen Sachen. Ja, und irgendwie mit irgendwelchen Kumpels da chillen und so dieses, ich sag jetzt mal so dieses, so ein bisschen wie dieses Marlboro-Werbung-Freiheitsgefühl, ja, was für mich ganz, ganz viel mit Musik zu tun hat. So, das erstmal so ganz grob. Und dann gab es auch ganz spezielle Lieder, die mich inspiriert haben, Substanzen auszuprobieren. Einmal das. Und dann gibt es auch spezielle Lieder, die einen ganz, ganz krassen Suchtdruck in mir hervorrufen und die ich auch, wenn die zufällig laufen sozusagen oder so, die dann krassen Suchtdruck bei mir auslösen, die ich aber auch benutzt habe, um mich auf Konsum vorzubereiten. Also zum Beispiel dann jetzt bei Kokain, bevor dann das der Händler kam, dann habe ich das schon so zwei, drei Lieder gehabt, wo ich die mich sozusagen in eine Stimmung bringen, die mich dem Konsum nahe bringen.
Alright. So, ja. Da freue ich mich mehr, viel mehr von diesen Aspekten zu erfahren. Ich würde ganz gerne ganz am Anfang beginnen.
Ja, bitte.
Und zwar, was deine erste musikalische Erinnerung ist von, du hörst ein Lied und hast damit positive Gefühle und machst es dir bewusst wieder an. Und zwar, was ist da der, weit vor dem ersten Konsum, hoffe ich, der Ursprung deiner musikalischen Sozialisation?
Na, also erstmal, wenn ich sozusagen an die erste Musik so für mich denke, dann ist es, wie mein Vater mit mir auf dem Arm tanzt zu Billy Idol immer.
Okay.
Mein Vater hat viel Rock gehört und hat so Rock und das war dann immer Rebel Yell von Billy Idol. Mhm. Wo dann Vater uns alle Kinder auf den Armen rumgewirbelt hat, wie verrückt.
Das ist eine schöne Erinnerung.
Oder? Ja, mega cool. So, ja. Der hat auch so ein paar Kindertrageskills, die ich nie entwickeln konnte. Das ist total cool. Mhm. Der hat uns früher mal so hoch, sorry, also größer mein Dad, aber der hat uns früher mal so hochgehoben. Also, dass das Kind steht bei ihm, ja. Und dann hat er irgendwie einen so gepackt, dass man in den Händen einen ganzen Salto quasi gemacht hat und dann zack auf seiner Schulter saß.
Okay.
Und das war so mega cool. So, und da war mal viel los auf dem Arm von meinem Dad.
Oh, cool.
So, und das sind so Erinnerungen, meine ersten musikalischen Erinnerungen sind. Und dann war es bei mir immer so, dass ich habe zwei große Brüder. Der eine kommt aus der Punk-Szene und der andere aus dem Hip-Hop. Und ich hatte dadurch immer diese beiden Einflüsse total krass.
Also, wie viel älter waren die nochmal?
Die sind so circa einmal 4 Jahre und einmal so 7 Jahre. Also so, ja, sowas
schon,
in dem Dreh.
Schon ordentlich älter, dass dieser Einfluss auch kam.
Genau, ne? Total. Und genau, und ich habe mir beide natürlich dann also auch total, nicht vergöttert, aber natürlich zu denen aufgeschaut und habe da so ganz, ganz verschiedene musikalische Einflüsse. Und da ja auch mein ältester Bruder auch Musiker ist, hat generell auch Musik immer eine große Rolle gespielt. Also ich war auch oft zum Beispiel unten dann, der hatte im Keller so ein Zimmer. Und da war ich oft und hab mir dann mit ihm auch so Punk-Sachen angehört und hab da auch also ganz viele Verbindungen zu, wir haben so viel Wieso und so gehört zum Beispiel, fand ich immer super cool. Aber das hat schon immer eine große Rolle gespielt, so Musik bei uns. Und hab ja dann auch, wir haben auch alle Klavier dann gespielt und so auch wichtig und mit hier musikalische Früherziehung oder so, wenn so Musikschule ist als Kind und so, solche Sachen. Aber das sind alles nicht so, das sind nicht so krass stabile Erinnerungen.
Okay.
Wie ist denn das bei dir? Wenn wir jetzt erstmal bei der Kindheit sind, dann sag, erzähl mal, du.
Ja, kann ich.
Ja? Weil das war eigentlich eine sehr gute Frage. Du hast eine Antwort drauf.
Ja, ich hatte irgendwie wurde mir damals haben wir gesagt Stereoanlage, die wurde mir irgendwie ist in meinem Zimmer gelandet, irgendein altes Teil und dazu gehörte ein Schallplattenspieler. Da war ich noch wirklich sehr, sehr früh. Und den ersten Song, den ich immer wieder gehört habe, war von den Beach Boys, Barbara Ann.
Okay.
Ba, 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 Barbara Ann.
Für mich halt Babybell.
Das ist ein Klassiker. Ja, okay, das ist der gleiche Song. Und den habe ich, das war wirklich, und es war eine ganze Platte dann von den Beach Boys, ich weiß nicht welche, ich glaube irgendeine Compilation, jetzt kein Album. Und das war das Erste, was ich immer wieder angemacht habe, mitgesungen habe, getanzt habe, alleine im Zimmer.
Ja.
Mein Vater hatte nicht viele LPs, also schon einige, aber die waren, damals war dann schon im CD-Thema.
Ja.
Das heißt, seine LP-Sammlung waren in irgendwelchen Schränken, aber eine LP stand in unserem Wohnzimmer. Wir hatten so ein so eine Fernsehkommode unten mit so verdunkelten Glasscheiben. Die konnte man so gegendrücken, dann sind die so aufgegangen. Und da stand immer von den Beatles das Album A Hard Day's Night. Das ist das Cover, wo die alle, wo man die Pilzköpfe schwarz-weiß sieht, wie aus einem Fotoautomaten. Wie aus so Stripes, wo die dann ganz viele Grimassen machen. Und das war so das Album, was auch die Frisur so in visuellen Vordergrund gestellt hat. Das wusste ich natürlich damals alles nicht. Ich glaube, ihr drittes Album ist das. Oder das vierte, weiß ich gerade gar nicht genau. Muss ich mal MC Lücke fragen. Warte mal, MC Lücke.
Liebe Grüße an MC Lücke.
Hard Day's Night ist das dritte Album, habe ich doch gewusst.
Man hat das doch gewusst.
Ja. Das ist die Platte, die ich dann... Ich bin schon immer auch jemand gewesen, wenn ich dann was toll fand, gerade musikalisch, dass ich das dann wirklich ewig höre. Ich nur das. Das heißt, dieses Album habe ich dann wahrscheinlich Monate nur das Album gehört. Dann auch gar nicht mehr die Beach Boys. Also diese erste Platte, die ich dort hatte, weil die Hard Day's Night, das Album ist schon auch im Frühwerk der Beatles ziemlich weit vorne, was verschiedene Dinge angeht. Und zeitgleich zu dieser war ich so, warte mal, wie alt war ich da? Ich kann es dir genau sagen, weil ich habe das in die Schule mitgebracht als meine Lieblingsmusik und ich war der komplette Außenseiter. Die haben das Scooter mitgebracht und ich komme halt mit A Hard Day's Night. Das ist super weird. Ja,
gut, aber Scooter
ist auch, ich glaube, da war ich so, das muss... Ich glaube, das war dritte, vierte Klasse. Da kann ich mich wirklich dran erinnern. Ich hatte auch vorher aber dann nicht wirklich Kinderlieder mit Kinderliedern, kann ich mich nicht erinnern.
Nee, ich fand, also Kinderlieder ist bei mir zum Beispiel sowas wie Tippi Tippi Tup Tup macht der Wasserhahn und so, fand ich mega gut.
Ja.
Also es gab schon, ich wollte nämlich gerade auch sagen, es gab auf jeden Fall schon so, auch fand ich schon ganz coole Kinderlieder irgendwie. Und dann...
Aramsamsam?
Nee, ich meine jetzt, also... Achso. Ja, weiß nicht. Nee, war schon coolere.
Das habe ich viel gesungen. mit meinen Kindern.
Nee, bei mir, also ich auch noch Erinnerungen jetzt an Bandnamen, so Terrorgruppe zum Beispiel, hatte ich, glaube ich, früher durch meinen Bruder viel gehört. Und meine erste
Maxi. Ja, krass, mit so älteren Geschwistern, dann kommst du in einem Alter ja mit Terrorgruppe in Verbindung.
Ja, ja.
Was sonst nicht passieren würde, wenn man keine ältere Geschwister hätte.
Nee, auf jeden Fall nicht. Wäre schon weird. Nee, absolut. Meine erste Maxi-CD, das weiß ich auch nicht, die ich mir gekauft habe, war Papa Roach, Last Resort.
Okay.
Und das erste Album, was ich so richtig krass gehört habe, was so auch meins war, war Marshall Mathers LP.
Wow.
Das habe ich von meinem Patenonkel irgendwann bekommen. Da habe ich noch nie von Eminem gehört davor.
Okay.
Grüße gehen raus. Cooler Patenonkel auf jeden Fall. Und das habe ich dann so richtig intensiv gehört. Und da ging es ja auch dann aber schon in eine Richtung, wo ich dann zum Beispiel auch mit meinem Bruder dann mal darüber gequatscht habe und so dachte, da sind ja von den, also die Texte sind ja schon teilweise härter. So, das war mir dann auch, das konnte ich dann auch verstehen und zuordnen und das war mir dann auch bewusst. So, und
aber hast du, weil ihr seid ja, ihr habt ja sehr viel Englisch in der Familie.
Ja, aber da nicht zu dem Zeitpunkt.
Nee, okay, aber du, weil ich habe nie, ich habe, also mein Schulenglisch war schlecht, aber ich habe ja dann sehr viel gearbeitet und auch viel im Ausland und seitdem ich so, sagen wir mal, 26, 28 bin, ist mein Englisch okay. Ja. Und seit Mitte 30 tatsächlich erst oder Anfang, sagen wir mal Anfang 30, höre ich einen Song und verstehe auch beim Nebenbeihören, was eigentlich gesungen wird. Vorher hat sich alles englischsprachige Musik bei mir nur über die Harmonien und über den Song als musikalisches Hörerlebnis, konnte ich aber dazu sehr starke Gefühle aufbauen. Ja. Unabhängig von dem, was eigentlich gesungen wird. Und erst seit vielleicht 10 Jahren kommt das auch mit. Und das war ein einschneidender Moment, dass ich auf einmal wirklich verstehe, auch im nicht drauf konzentrieren, was eigentlich der Künstler jetzt auch noch textmäßig dazu beizutragen hat. Ich fand immer krass, wie das vorher allein über die Musik funktioniert hat. Das muss ja dann bei dir auch so gewesen sein.
Bei mir ist es so, dass immer noch hauptsächlich allein über die Musik ist. Also ich überlege gerade und über
First Impression ist immer noch, klar.
Bei mir ist es nicht so, dass ich so im Nebenbeihören da so textlich viel mitbekomme. Außer ich konzentriere mich so ein bisschen drauf. Also, ne? Also, und ich spreche.
Ja, ich wollte das jetzt auch nicht überbewerten, aber man kriegt es aber schon mehr mit.
Ja, ja, man kriegt natürlich mehr mit, aber ich spreche auch, ich spreche ja ganz gut Englisch und das ist schon da, also. Bei mir ist es nur lustig, weil ich habe gerade mit jemandem, meinem Sohn, wie immer, wenn ich mit jemandem drüber gequatscht habe, ist immer mein Sohn, weil wir quatschen sehr viel. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es interessant ist, wie man so Musik überhaupt angeht vom Grundding her. Weil er ist zum Beispiel sehr auf den Text, er ist sehr bedacht, was die Texte angeht.
Ah, okay.
Er hört sozusagen Musik, wo ich, also teilweise, wo ich stellenweise denke, dass das da eigentlich weniger um die Musik geht, sondern eher um die Texte. Also verrückte Rockformen, die ich gar nicht so kenne. Also er hat ganz wilde Musikrichtung teilweise.
Ja.
Aber das finde ich interessant. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Und da habe ich auch nochmal realisiert, wie wenig der Text in dem Moment dann eigentlich für mich interessant ist.
Es ist aber nicht verrückt, was die einzelnen Instrumente und wie das dann gemischt ist, oder einfach dieses Hörerlebnis, weil der Gesang ist ja schon wichtig. Man geht ja mit der Gesangmelodie. Ja,
außer wie ein eigenes Instrument.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Sorry, Entschuldigung.
Ja, ist ja auch wie ein Instrument. Ja. Übrigens immer von Felix Räuber sehr schön eingesetzt. Seine Stimme bei Polarkreis fand ich die erste Band, wo der Sänger für mich jetzt wirklich eher wie ein Instrument agiert hat, als Sänger per se. Ich wollte das auch gerade nicht so über... Ich bin genauso wie du, voll Bauch. Ich krieg das auch nicht, wenn ich es so direkt höre, auch nicht wirklich mit. Aber es gab schon eine Zeit, wo man es verstanden hat, eben zum Vergleich zu einer Zeit, wo man gar nicht verstanden hat, was derjenige singt. Ja, so meine ich das eher. Ja. Aber auch auf jeden Fall bin ich auch dabei, aus dem Bauch raus, was ich noch kurz zu Ende bringen wollte, mit A Hard Day's Night. Dann kam bei ProSieben damals der dazugehörige Film auch, in Schwarz-Weiß, der Regie Richard Lester. Und das war so ein Film, wo die Beatles auf Tour sind und eine Fernsehsendung spielen und die Fans. Und das war so eine Art Roadmovie. Und der hat mich natürlich dann total gecatcht. Und deswegen war ich dann seit früher Kindheit, habe ich mir dann quasi von Jahr zu Jahr ein weiteres Album auch selber gekauft. Dann bin in den CD-Laden, hab mir quasi den kompletten Beatles-Katalog reingezogen zu einer Zeit, wo das in meinem Freundeskreis niemand anders gehört hat. Und ich bin tatsächlich erst auf andere Musik gekommen, dann tatsächlich zur Europameisterschaft 96 war der Song, da war ich ja 14. Da kam dann zum ersten Mal, natürlich gab es vorher auch hier und da andere Songs, so, aber nicht was ich mir zu Hause angemacht habe.
Ja. Ja?
Und da kam dann Oasis dazu, da war Don't Look Back in Anger, das Lied von der ARD zur Berichterstattung der Europameisterschaft in England.
ARD ist ja gar nicht schlecht.
Ja, ganz guter Verein.
Wir haben eine ganz gute Audiothek.
Genau. Und da kam dann das dazu und das hat dann auf einmal komplett bei mir ganz viele Türen aufgemacht, auch zu Blur, zu den Smashing Pumpkins und zu Nirvana natürlich und zu allen Bands, die sich mit Gitarren auf die Bühne gestellt haben. Da ging dann alles los und ich kam erst zum Hip-Hop und zu Reggae und zu all diesen
Sachen. Vor 4 Monaten.
nein, über meine Peer Group auf dem Gymnasium. Und natürlich 1:1 mit Cannabis. Ja. Da gingen bei mir alle Türen auch zum Hip-Hop auf und das waren damals Wu-Tang, Cypress Hill.
Nice.
Ja.
Ja. 2 gute Sachen auf jeden Fall genannt.
Ja.
Ich will nur noch kurz, auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil das finde ich schon ein interessanter Unterschied. Bei mir war das halt so, ich wurde geboren und vor mir war wahnsinnig viel verschiedene Musik. Die ganze Zeit einfach. Weil es gibt ja auch noch, meine große Schwester gibt es ja auch noch, die hat auch wieder andere Musik gehört. Da ist der Einfluss.
Was hat die gehört?
Ich weiß jetzt noch, so ein Alanis Morissette und so waren dann Sachen oder Cranberry, Zombies und so. Also auch, war auch alles cool. So war okay. Und wir hatten natürlich immer diese Road-Mixes für Reisen dann, ne? Da macht er immer einen Sommermix.
Habt ihr Mixtapes gemacht?
Ja, alle, die ganze Zeit ständig. Wir hatten jeder hatte Mixtapes, jeder hatte dann irgendwann auch CDs für Sachen gebrannt und so.
Schön.
Also es war unsagbar viel verschiedene Musik da, von Grund auf. Also es gab für mich nicht musikalisch Türen aufzustoßen, so in dem Sinne. Und das finde ich ganz interessant. Also dann später schon, wenn es um speziellere Dinge geht.
Ja.
Aber es waren zum Beispiel, weil du eben erzählt hast, auch mit der Schule, wir hatten in der 4. Klasse, konnten wir mal Musik mitbringen, da habe ich dann Savage mitgebracht, Method Man, irgendwie, also DMX.
Warst du aber auch dann Außenseiter andersrum wie ich? Oder
nee, ich hatte
die anderen auch so Zeug?
Nee, weil man hat ja dann auch schon in der Peer Group die Musik ja auch gehört. Also mein Kumpel zum Beispiel, der hat ja dann der hat halt nicht Savage, sondern Sammy Deluxe gehört, war halt aus Hamburg.
Ja.
Selbst schuld. Aber Grüße gehen raus, sehr cooler Typ. Aber das war schon, ich war auch viel zu früh an Musik, die nichts für mich war eigentlich.
Ja. Das muss man auch sagen. Würdest du das so sagen?
Na, auf jeden Fall. Die alten Cool Savage Sachen, ich weiß nicht, kennst du die Sachen?
Nee.
LMS und Pimp Legionär und so. Nee. Ist nichts, was man hört in der 4. Klasse. Also niemals. Ich zeig dir nachher mal die
Texte. Was für einen Einfluss hat das gehabt?
Das weiß ich nicht genau. Das kann ich so gar nicht sagen. Also das hat jetzt meine Sprache nicht beeinflusst, obwohl man davon ja vielleicht ausgehen würde. Es hat auch mein Frauenbild nicht beeinflusst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist halt, ob Musik nicht doch hauptsächlich wirklich auf einer emotionalen Ebene erstmal vornehmlich funktioniert und es dann vielleicht gar nicht so viel macht, im Sinne von schlechter Einfluss und so.
Ich habe ja manchmal das Thema, Entschuldigung, dass es mir schwerfällt, bei einigen Hip-Hop-Tracks da die Emotionen zu spüren. Von meiner Seite aus. Ja. Also es muss schon sehr besonders sein, dass es mich jetzt so catcht.
Ja.
Irgendwie da, bei so einem gerappten Text ist es für mich schwieriger, aus meiner Sozialisation dort die Emotionen rauszufiltern für meinen Körper.
Ja, ne, ich meine,
mit frage mich, wie du das gemacht hast dann mit 12.
Mit emotionaler Ebene meine ich jetzt nicht sozusagen, dass es die direkt die Emotionen anspricht, sondern dass es einfach so, wenn man irgendwie den Track fühlt, ja, sei es über Flow, Beat,
ja, stimmt,
whatever,
ja, klar, fühlen,
dann nicht, ist es gar nicht, also zum Beispiel war jetzt bei den alten Kool Savas Sachen, die sind halt krass frauenfeindlich, die Texte im Prinzip, ja.
Ah, okay.
Aber es ist halt super offensichtlich krass überzeichnet. Ja. Also ich habe das nie so wahrgenommen, als ob da mir eine Message gegeben wird, sondern ich habe einfach nur Musik gehört. Und das macht schon, glaube ich, nur
war das auch cool?
Ich fand es super cool. Mega cool. Aber, und ich kann auch die ganzen Texte halt immer noch auswendig und ich höre die Sachen tatsächlich auch immer noch, weil ich es einfach, das ist halt legendärer Stuff. Naja, aber genau, um auch jetzt so mal weiterzugehen im Text sozusagen.
Und ich wollte noch eine Sache erzählen.
Do it.
Mein erster Hip-Hop-Track, den ich zu 1000% gefühlt habe, war von Fettes Brot, Können diese Augen lügen.
Ja, den rappst du ja auch mir ständig vor.
Ich kann den nämlich auswendig.
Ja, das hast du mir schon mehrfach gezeigt.
Mache ich jetzt nicht.
Auch in der Bahn, glaube ich,
schon. Und ich kann euch sagen, weißt du, wo der kam? Der kam nämlich mal nachts bei Fritz. Und ich habe dann auch, als ich dann so 14, 15, 16 war, angefangen. Ich glaube, damals gab es auch noch Musik Blue Moons. Genau. Und da habe ich dann so Sachen entdeckt wie The Eels, Not Ready Yet. Damals kannte ich die Foo Fighters auch noch nicht. Und vor allen Dingen eben Fettes Brot wurde da gerne gespielt und das habe ich dann aufgenommen. Und das fand ich richtig gut.
Ist auch ein guter Track, ist auch ein guter Beat, muss man sagen. Fettes Brot habe ich auch. Fettes Brot habe ich sehr gemacht.
Das war ein anderes Lied.
Das war wirklich ein anderes Lied. Ja. War das YMCA gerade? Yeah. Okay, Hagen Decker redet über Fettes Brot, hat im Kopf YMCA.
Können diese Augen lügen, guter Track, muss ich, packe ich mal direkt auf Wucht und Flüchtig, wenn er noch nicht drauf ist.
Do it. Ja, und was ich aber jetzt mal über Konsum sprechend oder den Bezug zu Konsum, da habe ich am meisten, ich weiß gar nicht, wollen wir Lieder auch nennen und so?
Ja.
Ja, also ich habe zum Beispiel ganz krass im Kopf Bianco von Young Hearn und Rin. Es hat ganz krass so einen einlullenden Beat, würde ich sagen, ja, der so einen gewissen Sog hat. Und im Prinzip, also ich möchte jetzt gar nicht über den Text reden, der ist im größtenteils Quatsch eigentlich. Aber die Hookline ist halt immer irgendwie nur so, der Scheiß ist weiß, Bianco, Bianco, dann wird so wiederholt, ja, aber es ist halt so gesungen. Und es ist so.
In welchem Alter hast du das gehört?
Boah, ist krass schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, aber als Erwachsener.
Okay.
Und also als ich im Kokain auch tief drin war schon.
Okay, also wir reden jetzt auch, ich glaube, der nächste Block, den wir jetzt besprechen, ist Konsum mit Musik.
Genau, das habe ich ja gerade gesagt.
Also
Musik in Bezug auf Konsum.
Ja, ja.
Das war ja jetzt, wo ich jetzt hingegangen bin.
Ja, ja.
Ist immer gut, wenn man auch im eigenen Podcast zuhört.
Ja, da gehen wir jetzt mal hin.
Genau, dann fange ich jetzt mal an. Zu diesem Lied habe ich sehr viel konsumiert und habe das auch hauptsächlich im Kopf, wenn ich darüber spreche, sozusagen konsumvorbereitend oder auch Suchtdruck auslösend. Und ich glaube, da geht's darum, um diese krasse Mischung aus diesem wirklich sehr eingängigen Beat, der ist krass gut produziert. So. Und egal wie stumpf auch sozusagen der Text häufig ist, es ist so über kurze, einfache Wörter und Wiederholungen arbeitet sich das so ins Hirn ein. Und es ist so ein bisschen, wenn ich so darüber spreche, habe so das Gefühl von, ich kann mich auf, zum Beispiel auf dieses Lied kann ich mich verlassen, dass es mich heiß macht auf Kokain.
Und wirklich?
Ja, ja. Und das ist
funktioniert.
Und das ist natürlich als aktiver Konsument da noch, habe ich das halt benutzt auch, um dem Ganzen einen positiveren Touch zu geben. Mhm. Gerade in der Zeit auch, wo ich schon um die Problematik der ganzen Thema, also wo mir das schon bewusst war, wie problematisch mein Konsum ist, habe ich mir mit sozusagen musikalischer Untermalung das Ganze fröhlicher gestaltet sozusagen. Mhm. Oder irgendwie auf einer emotionalen Ebene angenehmer, so auf eine Ebene, auf die man vielleicht gar nicht kommt.
Das heißt, du konntest dann im Konsum, gehen wir mal von so einem Dreitageszyklus aus mal zum Beispiel, hast du dann am dritten Tag auch noch Musik hören können?
Du meinst jetzt ein 3-Tage-Wach-Ding?
Ja, ja.
Ich hatte nicht so, also das war bei mir, also ich habe schon regelmäßiger geschlafen.
Okay.
Aber also kommt drauf an, aber.
Jetzt mal als Beispiel.
Ich kann jetzt nicht mehr, da muss ich aber, das ist so schwer, weil an diese Tage erinnert man sich dann nicht mehr so gut einfach.
Ja, okay,
aber,
andersrum.
Aber ja.
Du konntest immer im Konsum auch Musik hören.
Naja, nee, es geht mehr um Konsum vorbereitend und dann sozusagen den Start
reinkommen.
So, genau, das reinkommen. Dann ich bin ja dann eh mal irgendwann in so einen Autopilot verfallen und dann kommen ja irgendwelche repetitiven
Rabbit Holes.
Ja. Aber vor dem Konsum und am Anfang des Konsums und verrückterweise habe ich auch eine Erinnerung, dass ich das in einem Urlaub viel gehört habe, auch zum Beispiel beim Duschen und so, weil natürlich, also und das denke ich jetzt darüber, in Situationen, in denen ich gar keine Möglichkeit hatte zu konsumieren, aber ja grundsätzlich noch ein aktiver Konsument war, habe ich mir wahrscheinlich so auch Teile des Konsums mitgenommen in den Urlaub. Und dort halt dann über diese Musik sozusagen mir meine gefestigte Identität, ich habe mich ja als Kokainist gesehen, identifiziert, habe mir das so sozusagen behalten. Also mich hat auch im Urlaub meine Sucht nicht in Ruhe gelassen. Über diesen Weg.
Ja, Wahnsinn. Das finde ich sehr, sehr krass. Ich habe eigentlich, also ich muss noch mal unterscheiden, denn als ich vorhin meinte, dann kam Hip-Hop und Reggae, Dancehall und sowas alles mit 16, 17, 18. Auch viel in Clubs gewesen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du zu Dancehall abgehst. Finde ich so lustig.
Ich kann dir gleich zeigen, wie ich dazu tanze. Ja, sehr gerne. Ich habe doch so einen Move gemacht. So. So einen klassischen, den auf der Stelle tanzenden, der trotzdem so halb laufend.
Der Running Man?
Ja.
Okay, sehr
aber gut. So vom Drum and Bass kommend, dann ja. Langsamer auf Dancehall oder Rugger.
Auch so mit diesen Tröten immer. Tum, tum,
tum. Natürlich, na klar.
Sehr schön.
Ich liebe das. Ja. Ich habe das geliebt.
Dann sagt man Sachen wie so Pond de River oder so.
Wir waren sehr viel im Subground. Das ist der alte Pfefferberg. Da waren wir da sehr viel und auch auf der Insel der Jugend. In Treptow. Das ist jetzt so ein ganz normales, irgendwie so ein Restaurant oder sowas, keine Ahnung. Das war damals ein Riesenclub im Keller immer mit. Also, das war so mein Go-To. Waren eigentlich so in der frühen Jugendzeit oder dann jugendlich bis zum frühen Erwachsenenalter waren Reggae Rugger Dancehall Partys. Mhm. Im Keller Drum and Bass. Dann gab es den Dancehall Floor und dann noch den Hip-Hop Floor, wo man dann die Mädels kennengelernt hat. Das war meistens auf dem Hip-Hop Floor. Und da war das mit der Musik wirklich, mit dem Cannabis, dass man, da war ich ja dann nicht süchtig nach, deswegen kann ich da ein bisschen, ist das anders, aber ist ja auch eine andere Droge. Das hat es einfach verstärkt und man hat da hatte ich immer das Gefühl, der Musik näher zu sein. Hm. Was aber auch nur subjektiv ist, muss man ganz klar sagen, aus meiner heutigen Sicht. Ich bin heute genauso nah Musikstücken, wie ich damals vielleicht dachte, nur eben mit 17, 18, naja, verklärt man ja schon auch vieles und dann war da dieser Gruppen schon auch eine Art Gruppenzwang bei dem Cannabis, das muss ich echt sagen. Also, ich weiß nicht, ob wir das schon mal so ausgesprochen haben, aber es war schon so, dass ich, also mit zu konsumieren gehörte, dann war man auch mehr dabei.
Ja.
Das muss ich einfach mal so aussprechen. Also wenn ich mir nicht, ich will jetzt das nicht verschieben, ne? Es ist alles auch meine Verantwortung, da auch diese 3-4 Jahre Cannabis gehabt zu haben rund ums Abitur rum, aber es wäre klar gewesen, ich bin, also aus meiner Sicht, der Peer Group, wie das damals das Gefüge war, man war cooler, wenn man konsumiert hat und das muss man natürlich in Frage stellen.
Mhm.
Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, so diese Jugendkultur so aufgeklärt zu betrachten. Was ist jetzt gerade cool? Wo macht man mit? Wo macht man nicht mit? Wir wollen natürlich hier, Entschuldigung, aufklären und unsere Geschichten erzählen, aber ich muss rückblickend schon sagen, dass da schon Druck bestand, auch mit Cannabis zu konsumieren. Das muss ich sagen. Ja, es hat mir auch gefallen, ja, das ist so, aber es war jetzt auch so, es war schon auch zum Beispiel, ich habe nicht Wasserpfeifen, ne? Also Bong habe ich nicht geraucht, konnte ich nicht. Und da wurde ich schon auch für hier und da auch ausgelacht, dass ich das nicht konnte.
Ja, okay, das kann, ja.
Also das muss man auch mal thematisieren, dass natürlich je nachdem, in welcher Peergroup man landet, aber und ich glaube, vor diesen Aufgaben stehen Jugendliche auch heute noch. wenn sie Freunde haben, die dann anfangen, was zu konsumieren. Und es war natürlich wirklich ein großer Bezug, weil deswegen komme ich gerade darauf, es war ein großer Bezug zu dieser ganzen Hip-Hop- und Reggae-Kultur, ja, die bei mir auch war. Wir waren auch viel auf Reggae-Konzerten und alles sowas.
Ja, Reggae-Konzerte sind so mega cool.
Ja, aber das es war natürlich gut. Eins zu eins eine erlaubnisgebende Veranstaltung, würde man heute sagen.
Klar, auch auf der
wird und zwar nicht nur ein bisschen, sondern es war klar, heute wird das richtig krass zelebriert.
Es wurde auch immer auf der Bühne ganz, also es gab ja quasi Aufrufe
die haben ja alle, zum Konsum. Genau. Ja. Und das war natürlich mega. Ich fand das auch cool.
Ja, ich auch.
Und es war befreiend und Freiheit und wir machen, was wir wollen und so. Ja. Aber es war natürlich auch insofern grenzwertig, weil jeder ist anders, jeder kommt damit anders klar. Und es gab auch Leute im Freundeskreis, auch heute rückwirkend, die haben diese Zeit nicht überstanden. Und nicht, dass die jetzt gestorben sind daran, sondern aber die haben ihre Schulbildung in Sand gesetzt und haben nie den Weg aus dem Dorf rausgeschafft und kiffen vielleicht immer noch. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe so ein paar Geschichten im Kopf, wo ich weiß, mein Wissen ist da auch schon ein paar Jahre alt, aber das ist eine gefährliche Zeit, wo ich auch nicht genau weiß, wie wir unsere Kinder da durchgleiten. Weil ich glaube das nicht, dass es heutzutage großartig anders ist, was das Thema angeht. Party, Cannabis und eben Musik. Weil es gehörte ja zu dieser Musik dazu.
Absolut.
Ja. Also wie soll ich diese Musik feiern? Deswegen auch, jetzt komme ich zum Ende dieses Gedankenganges. Wie soll ich diese Musik feiern und mit meinem Freundeskreis dahin gehen und mich dann ausschließen? Das war eigentlich nicht möglich. Das wollte ich nochmal so sagen. Ja.
Das sehe ich total auch. Ich muss aber, mein erster Gedanke eben dazu war, selbst wenn ich der einzige Jugendliche auf der Welt gewesen wäre, ich hätte trotzdem Cannabis konsumiert. Weil ich habe ständig auch schon als Jugendlicher alleine mich zurückgezogen, um Cannabis zu konsumieren.
Okay, du jetzt in deinem Fall.
Ja, ich sage gerade ich. Ja. Ja, das ist ja, deshalb meine ich halt. Das ist ja der Unterschied, genau.
Aber kennst du die Leute, die so waren wie ich?
Ja, na klar. Und das wäre aber genau, das ist nämlich für mich sozusagen so, aber genauso, ich kenne die Situation, dass man zum Beispiel, dass man es lustig findet, wenn jemand mit einem Wasserpfeife rauchen nicht klarkommt. Oder wenn Leute halt so krass wenig vertragen oder so und dann halt total, ne, das ist
schon auch hart, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde, mit der Musik, jetzt um noch darauf zurückzukommen, es ist ja auch so, dass in den Texten, also einerseits sind ja die
Ganja.
Ja, es war schon das Musikalische vermittelt ja Vibes, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Lieder anguckt, auch wie jetzt mal nur als Beispiel von Stefan Raab, wir kiffen, ja, was ja spezifisch sozusagen produziert wird auf, dass es diesen Vibe hat, ja, jetzt mal auch abgesehen vom Text und so.
Ja, ja. Gott, das haben wir ja auch gefeiert.
Und das schwingt ja, ja, oder? Aber es ist ein lustiges Lied. Ja. Wir haben auch immer, es gab so von Benji, gab es auch, ich rauche meinen Ganja den ganzen Tag, es gab so richtige Hymnen halt, war, die man dafür hatte, also jetzt dafür Cannabis. Und die sind natürlich, ja, darauf ausgerichtet und das funktioniert halt auch krass. Und gerade als Jugendlicher feiert man natürlich total, ich habe natürlich total diese Identifikation gefeiert einfach. Da sind Musiker, die ich cool finde, da sind erwachsene Menschen.
Hieß das eine Album von Cypress Hill nicht Hits from the Bong?
Ja, auf jeden Fall gibt's den Track auch, Hits from the Bong. Super. Also, fand ich auch mal so ein geiler
aber
Track.
Aber das ist ja diese Identifizierung.
Ja, ja.
Wenn der darüber singt, warum?
Genau. Ja? Das, ich wusste ja auch sozusagen, dass die meisten das nicht gut heißen. Ja. Aber die ich halt da so cool finde, die finden es auch cool.
Ja,
also gehöre ich ja quasi zu den wenigen Coolen, die wissen, wie cool wir alle sind, wenn wir Cannabis konsumieren.
Genau, so ein Vibe entsteht dann.
Und das entsteht. Und das ist natürlich wirklich krass fragwürdig. Und es hat auch bei mir in meinem Leben so weiten Einfluss gehabt, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich auch zum Beispiel zu Telidin-Konsum inspiriert wurde, durch diese, vor ein paar Jahren gab es ja diese Deutschrap-Welle mit Teddy Dean. Und da fand ich, kein Track davon, also nichts davon war Musik, die ich privat gehört habe in dem Sinne. Aber ich bin so über Dokus und so raufgekommen. Und ohne, dass es Lieder waren, die ich häufig gehört hätte, haben sie trotzdem krass viel gemacht in meiner Gedankenwelt.
Ja, okay,
einfach nur,
weil sie existieren.
Nur über diesen Vibe.
Okay.
Nur über den Vibe, in Musik steckt irgendwie doch diese ungreifbare Magie, dieses, was man nicht beschreiben kann, was es eben mit einem macht oder auch mit Leuten verschiedene Dinge macht. Und das hat gereicht, um mich dazu zu bringen, als erwachsenen Mann eine neue Substanz auszuprobieren, oh von Gott. Der ich weiß, wie scheiße sie ist, ja, und die ich auch immer verachtet habe eigentlich. Und das finde ich schon, also da frage ich mich bis jetzt, was da genau passiert ist. Da kamen schon auch ein paar Sachen zusammen, ja. Also das war auch das war genau während einer, ich sag jetzt mal so, unfreiwilligen Entgiftung.
Ja.
Und in der Zeit, wo ich auch gerade so mit so einer Telegram-Gruppe viel zu tun hatte, selbst administrativ. Das heißt, das spielte alles gerade, also Drogen spielten gerade auch, ich sag jetzt mal, beruflich, also einmal beruflich, aber auch, also durch ganz viele verschiedene Faktoren spielten gerade noch größere Rolle, als nur konsumiert zu werden.
Ja.
Und irgendwie hat es mich, ja, hat es in dieser Lebensphase sozusagen mich genau da erwischt, wo es einen nicht erwischen sollte. Aber ich wünsche mir, dass Leute, die so, also die Content-Produzierende darauf ausgelegt ist, Drogen zu verherrlichen, in dem Wissen, dass das auch Jugendliche hören oder junge Leute im Allgemeinen, ich würde mir wünschen, dass da irgendwie
schwer, ne?
sich was ändert. Aber auf der anderen Seite genau ist das so schwer, weil das ist ja auch halt, ach, es ist ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Es ist
ganz moralisch ganz schwierig, wenn man weiß, es hören so viele junge Kids dann sowas zu besingen. Also ich war ja doch letztens in dieser diesem YouTube-Format zu Gast.
Ja, bei Halbkultur.
Bei Halbkultur, genau. Ja. Und da waren sehr viele Musikreferenzen, auf die ich dann da im Voice-Over gar nicht reagieren konnte, weil ich das gar nicht kenne.
Mhm.
Ich muss aber auch nochmal sagen, dass es ist, weil das ist mir gerade eingefallen, wie das Format aufgebaut ist. Der Film und auch wie die Voice, diese Sprecherin, das war so in Jugendsprache, wie man es heutzutage, ich weiß nicht, wie man das nennt, diesen Dialekt.
Also das ist immer nur so, wie Erwachsene glauben, dass es Jugendsprache ist.
Ne? Also es war ganz, ich finde es ganz schlimm zum einen, schwer zu ertragen. Ich habe auch den vor Ort, ich habe ja den Film gesehen, weil ich habe ja darauf reagiert und sie haben genau immer die Stellen auch gezeigt, wo denn, also in den Musikvideos, es ist eigentlich ein aufklärerischer Film für Jugendliche in genau dem Alter, um die zu erreichen. Aber der war so on point produziert. Und da muss ich ehrlich sein, dass er am Ende, so glaube ich, aus meiner auch Filmmacher-Sicht, eher Bock macht. Und das finde ich immer schwierig.
Das ist oft ein Problem, ja.
Also, es hat eigentlich, also, man sieht auch die Substanz, man hört die Geräusche, dann kommen immer genau die Hip-Hop-Stellen, die das feiern. Und natürlich versucht die Sprecherin in ihrer jugendlichen Sprache dann das auch noch in Kontext zu setzen. Da werden ja heutzutage Artikel weggelassen. Also ich gehe Disco und so.
Wirklich?
Ich gehe, ja. Und na egal, es ist jetzt, meine ich jetzt gar nicht wertend, aber.
Naja, kann man schon bewerten. Nutzt mal einen Artikel.
Nutzt mal Artikel, Leute. Ganz ehrlich, Artikel sind echt cool.
Wenn ihr Probleme mit Artikeln habt, dann wendet euch eine Beratung.
Ja, aber ich fand's dann auch grenzwertig, weil es Bock gemacht hat. Ja, also auch bei mir.
Ja,
schwierig.
Und das ist nämlich ein krasser Punkt, ne? Und das ist ja das Verrückte an diesem emotionalen Zeug und so und das, was ich so auch meine mit, auch generell meine mit diesem nicht greifbaren Zauber und so.
Ja.
Dinge machen was. So, egal wie, also wenn es um Substanzen geht, um Rausch geht, um so Verbotenes und so. Dann muss man krass aufpassen, bitte, was man da
auf, zeigt. Also, wenn ihr da was ist, produziert, ja.
Naja, es ist echt krass. Und das ist ja bei den Liedern, aber eben auch so. Irgendwas funktioniert da auf Ebenen, die man nicht so richtig beschreiben kann.
Ja.
Und es kann so krass Bock machen auf Sachen.
Weißt du, ich habe gesagt, das Video gucken 500.000 Leute, das ist ein Riesenkanal, ja. Was ist denn, wenn jetzt zwei davon deswegen mit Kokain anfangen? Ist doch scheiße.
Ja.
Und mal kurz zur Musik, nochmal. Ich bin zum Glück aus dieser Cannabis-Phase, die konnte ich dann beenden.
Ja.
Die hat dann zum Glück nicht, zum Glück konnte ich habe ich keine Sucht entwickelt. Ist das dann irgendwann aufgehört? Und ich mit Kokain kann ich es relativ kurz fassen. Ich habe mit Kokain, es hat bei mir, was das Genießen angeht von Kunst, sei es Bilder, sei es Filme, sei es Musik, ist alles eingefroren.
Ja, stimmt. Du hast ja auch viel gemacht selber.
Genau, ich habe dann Filme machen müssen, hatte aber, und das war ja auch schon intoxikiert und eine schlimme Zeit, habe ich schon oft beschrieben, aber davon abgesehen habe ich nichts mehr geschaut oder gehört.
Keine Musik auch mehr gemacht?
Nee. Damit habe ich auch aufgehört.
Ja, weil das ist ja spannend.
Ja. Nee, ich habe keine Musik mehr gemacht.
Hast du mal überlegt, Musik über Konsum zu machen? Also hattest du mal in der Phase?
Nie.
Ja.
Also ich hatte immer noch Bands und als ich mit dem Kokain angefangen habe, dann bin ich auch, hat sich die letzte Band auch erledigt. Und ich habe eigentlich immer den Drang, in der Band Musik zu spielen. Ja, ja, ich habe auch deswegen auf Therapie gleich eine gegründet wieder. Ja. Aber ich habe keine Musik gemacht und auch keine mehr gehört. Und habe auch im Konsum keine gehört.
Krass.
Und deswegen ist mein Musik, es ist so witzig, und weil ich immer so hänge, noch hänge an meinen alten Bands hänge. Jetzt in der Abstinenz kam halt alles wieder zurück wie 2007.
Ja.
Also mein musikalischer Wissensstand, außer jetzt ein paar Ausnahmen, ist eigentlich der, von wo ich 25 bin.
Hm.
Und das hat mir jetzt auch, um da auch mal vielleicht einen Bogen zu kriegen, das hat mir jetzt in der Abstinenz auch diese Sicherheit wieder gegeben. Dass ich zum Glück keiner meiner Hero-Songs, meiner Hero-Bands mit dieser schlimmen Zeit verbinde, sondern wenn ich jetzt eben die Beatles höre oder was auch immer, was ich immer alles nenne hier, dann bin ich wieder gefühlt in der Zeit vor Kokain, und deswegen geben mir diese Songs alle morgens unter der Dusche eine enorme Kraft. Also ich habe eine Playlist, das sind nur diese Sachen.
Das ist krass, finde ich.
Und so ist es, ich hab keine Kunst, sei es Musik oder alles andere, in diesen 15 Jahren wirklich konsumiert oder oder aufnehmen können.
Ja.
Ich habe nichts davon gemacht.
Aber das finde ich zum Beispiel verrückt, weil bei mir ist so, ich habe durchaus sehr viel Musik gehört, auch im Rausch. Ich höre aber auch, ja, also ich denke jetzt vor allem einfach an KIZ, weil für mich einfach KIZ die krassesten sind so im Allgemeinen.
Liebe Grüße.
Grüße,
ihr dürft gerne in die Sendung kommen, da würde John sich freuen.
Ich bin dann zu aufgeregt, aber das ist okay. Das sind ja auch härtere Sachen in dem Sinne, ja. Und die passen natürlich auch irgendwo zu Kokain. Das sind also gerade jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an den Hip-Hop dann teilweise, dann sind das ja krass überspitzte, harte Texte, die mit Wortwitz, aber halt knallharte Sprache und so. Aha. Und das sind alles Dinge, die man auch im Kokainrausch, da kannst du gut durch die Wohnung springen und da mitmachen, sozusagen.
Ja, krass, konnte ich nicht, ja, ne?
Naja, weil vielleicht aber auch, weil es eine andere Musik ist.
Ja, vielleicht.
Ja, weil das ist ja eben genau das. Das eine ist ja, weil da geht's ja nicht um Emotionen. Das ist mehr so.
Aber ich fühle das dann auch gar nicht. Gar nicht, ne?
Ja, ist schon verrückt.
Also ich konnte auch nichts anmachen, um mich in eine Stimmung zu bringen.
Ach, krass.
Es hat alles nicht funktioniert.
Nee, ich
ich war lieber dann Ruhe.
Ja.
Oder ich habe irgendwie so Lagerfeuer angemacht im Fernseher oder bei YouTube. Weißt du, damit irgendwas ist, aber ich konnte nicht ein musikalisches Kunstwerk, war ich von meinem Schädel nicht in der Lage, das dann aufzufassen. Ja. Die Droge hat das alles bei mir, alle Rezeptoren, die für Sinnlichkeit und Muse vielleicht zuständig waren, die waren alle tot. Wirklich.
Mir folgt,
konnte da nichts hören.
Krass, also war bei mir echt anders. Aber das Gute ist, dass ich diese ganzen Sachen nicht zwingend gekoppelt habe mit
gut.
diesem
das
Konsum.
Ist echt gut.
Also ich höre jetzt die gleiche Musik so und kriege dabei keinen Suchtdruck, außer die speziellen Stücke, die ich genannt habe.
Kannst du die nennen, dass das zu privat, was für dich ein Problem ist?
Wie gesagt, dieses Bianco kann ich zum Beispiel nicht hören. Dann
reagiert dein ganzer Körper dann darauf? Kriegst du dann Bauchschmerzen?
Ja, nee, ich kriege da keine Bauchschmerzen. Ich kriege einfach Bock, dann Kokain zu konsumieren.
Ja, aber wie äußert er sich? Nur im Kopf oder auch im ganzen Körper?
Nee, im Kopf, aber schon mit so einer Vorfreude sozusagen.
Ah, okay, weil ich kenne das auch, dass mein ganzer Körper dann reagiert.
So irgendwie. Nee, ich hab's mehr so als, es ist nicht klug von mir, das zu hören.
So, und machst du auch nicht?
Nee, mach ich nie. Nee. Finde ich auch nicht gut. Ich fand die Sache ist, ich finde es, bis auf den, der Beat ist gut jetzt zum Beispiel von dir, aber ist jetzt auch kein Track, wo ich sagen würde, ich hab Bock, das mir anzuhören. Ja, das ist wirklich diese Verbindung. Ganz speziell. Und bei Cannabis gibt es ja natürlich auch, es gibt ja, wie gesagt, einfach so Cannabis-Hymnen. Ich muss die gar nicht nennen, aber das ist, die machen ganz bestimmte Sachen. Auf der anderen Seite, was ich auch interessant finde, wenn ich jetzt zum Beispiel so an Weggehen denke, ja, und an Feiern gehen und so, da ist die Musik, also klar ist in dem Moment die Musik wichtig, aber keine Erinnerung dran. Ist mir, also, es gibt, ich hab, da ist kein Feuer in mir, was sagt so, boah, ja, das muss diese und diese Mucke sein beim Weggehen.
Okay,
man hat irgendwie dafür gesorgt, dass alles okay war mit Mucke, so man wusste, wo man hingeht, dass die Musik okay ist. Ich habe da jetzt kein bestimmtes Stück oder kein DJ-Set oder whatever, wo was ich irgendwie so richtig, weil da war auch keine Leidenschaft für sowas. Ja, das war mir egal. Für mich geht's, wenn ich jetzt speziell ans Thema Musik denke, dann geht's für mich wirklich um die Musik, die ich für mich im Privaten mir ganz bewusst gewählt anhöre, wenn wir jetzt hier über Musik reden. Ja. Nur mal dazu, weil man könnte jetzt sagen, Feiern, Riesenthema. Feiern ist für mich nicht das Thema Musik, sondern Feiern ist für mich ein soziales Thema.
Okay, ich wollte auch noch kurz zum Kokain und zur Musik sagen, dass am Anfang, gerade im, war ich ja auch feiern damit noch. Hm. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, dass ich dann da nie, dann nicht auf der Tanzfläche im Feiern war oder in einem Vibe, wie vielleicht noch zu der alten Reggae-Zeit, sondern dass ich immer nur dann auf der Jagd war in diesem Laden, nach Gesprächen, nach Kontakt.
Ja. Ich war Bestätigung
wahrscheinlich. Ja, natürlich, Jagd nach der Bestätigung. Ja. Ich war dann auf meiner ganz eigenen Mission und eben auch gar nicht mit den anderen da. Das muss ich wirklich schon sagen, auch in, selbst im Frühen, als wir noch in der Gruppe dann in Clubs konsumiert haben, Kokain, war ich dann nach Erstkonsum auf meiner ganz eigenen Mission, hab natürlich Leute zugetextet und mich zutexten lassen, hab versucht dann aber schnell dann wieder selber zu reden, logisch. Und wenn man mit mir überdrüssig war, habe ich den nächsten zugetextet. Mhm. Ich war nicht tanzen oder habe irgendwas davon genossen, sondern ich bin da rumgestiefelt durch den Laden und habe andere Dinge getan.
Ja, ja, das war bei mir auch so.
Also da war nichts mit Musik.
Ja. Was ich allerdings auch nochmal hinzufügen muss, ist, und da geht es jetzt zum MDMA, da ist es dann auch nochmal anders. Also ich habe zum Beispiel 2014, 15 viel zu viel MDMA konsumiert.
Okay.
Also auch eine Zeit lang jeden Tag, was man eigentlich auch nicht, also was eigentlich absurd ist, aber.
Ich habe mal gehört, dass das gar nicht geht eigentlich.
Ja, das ist, ja, dann irgendwann ist alles nur noch Kacke, aber das ist, ich habe ja auch andere Sachen noch konsumiert, aber da hatte ich halt einen Kumpel immer dabei, der sehr viel immer dabei hatte. Und da war es schon, also da war unsere Connection von dieser Peer Group, in der ich in dieser Zeit war, da war schon, das schon lief schon viel über Musik. Also auch so über, das war dann viel Elektro und dann auch immer was, also neue Sachen zeigen und wir haben sehr viel, also die Musik, die nebenbei lief, spielte eine größere Rolle als normalerweise, wenn Musik nebenbei läuft. Mhm. Weil wir halt alle auf MDMA waren. Und man dort dann doch sehr starke Gefühle gegenüber der Musik aufbaut. Und auch da muss ich gucken, und das sind auch wieder so, das sind die Lieder, was ich vorhin meinte, so, man stellt sich vor, auf dem Dach irgendwo, bla, Sonnenuntergang, bla, bla, bla. Mhm. Ne, so, und da ist für mich, würde MDMA auch immer so mit in dieses Bild hineinpassen. Mhm. Und auch da spüre ich heute noch, wenn ich diese Lieder teilweise höre, weil ich es manchmal tue, weil es gute Musik ist, dass da für mich auch ein Gefühl mitschwingt, auch wieder dieses, ich sag mal, Marlboro-Werbungsfreiheitsmäßige. Also ich höre diese Lieder und denke sofort so, oh, dazu gehört eigentlich dieser krasse Dopaminrausch. So. Mhm. Der gehört, wo ist der? Warum funktioniert das Lied jetzt nicht so, wie es eigentlich funktioniert?
Naja.
Ja, und dann, also das ist schon ein komisches Gefühl. Ja, dass man muss schon, glaube ich, sehr aufpassen, wenn ihr noch konsumiert draußen, dann muss man, glaube ich, man sollte vorsichtig damit sein, welche Musik man an Drogenkonsum koppelt, wenn man plant, irgendwann vom Drogenkonsum wieder loszukommen. Weil das kann einen echt festhalten. Das ist schon ein starker Griff, die Musik hat.
Musik, die wir beide hören, wenn wir clean sind, ist zum Beispiel zu finden bei Wucht und Flüchtig.
Ganz genau.
Können wir euch gerne empfehlen. Ja. Das sind alles Songs von John und mir, unsere Lieblingsstücke und die unserer Gäste. Hört doch da mal rein, da freuen wir uns auch über ein Abo. Und ich danke dir fürs Teilen, John. Ich drücke mal die rote Taste.
Ja, wenn auch ihr vielleicht wieder ein bisschen mehr Musik in eurem Leben haben wollt, die euch einfach nur glücklich macht, die euch emotional erreicht und diesen Genuss wieder so richtig eingehen wollt, dann wäre es vielleicht ganz gut mit Abstinenz. Die könnt ihr erreichen, wenn ihr euch zum Beispiel an eine Drogenberatung wendet oder Therapieeinrichtung kontaktiert, den Hausarzt fragt. Selbsthilfegruppen besucht, einfach mal schaut, wer euch da helfen kann. Da gibt's überall gute Möglichkeiten. Google ist euer Freund. Und wenn ihr jemanden kennt, bei dem vielleicht die Musik im Leben nicht mehr spielt, wie sie spielen sollte, dann geht auch da mit Liebe an die Person ran. Empfiehlt die gleichen Dinge, die ich eben genannt habe und begleitet die Person eventuell, damit alles wieder normal wird im Leben, denn es funktioniert. Wir haben es gemerkt und wir sind immer noch dabei und Hagen möchte nochmal was sagen.
Rock'n'Roll never dies.
Alles klar, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Seit Zeit, Folge 43, ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.